Guten Morgen miteinander. Lieber Gruß von meiner Frau, sie kann das mal leider nicht dabei sein, gesundheitsbedingt. Aber ich freue mich, da dürfen sie mit euch. Danke für euer Vertrauen. Ja, eine ereignisreiche Woche hinter uns, wo es bewegt hat. Mich hat etwas ganz speziell noch weiter bewegt als das Wetter, nämlich eine Serie im Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr das schon angeschaut habt. The Death of the Pastor's Wife, der Tod des Pastoren Ehefrau. Ihr schaut kein Netflix natürlich, ihr seid schon weiter in der Heiligung als ich. Auf Hochdeutsch. Der Tod des Pastoren Frau, da handelt von einer jungen Frau, Mika, eine sehr tragische Story, hat mich zutiefst bewegt, weil sie wächst in der Gemeinde auf, heiratet in der Gemeinde, auch ein junger Mann, beginnt in der Gemeinde zu arbeiten mit dem Pastor, beginnt eine Affäre mit dem Pastor, lässt sich scheiden, der Pastor lässt sich scheiden, beide heiraten und dann beginnt eine langjährige Beziehung voller Kontrolle, Schmerz, Misstrauen, Misshandlung, wo sie immer meint, Gott wolle, dass sie weiterhin treu ist, obwohl er ein Ehebrecher ist, links und rechts, offen. Wenn sie dann nach 7 Jahren endlich beschließt, sich scheiden zu lassen wieder, vergeht eine kurze Zeit und dann nimmt sie sich selbst noch das Leben. Der Pastor heiratet dann eine andere Liebhaberin, auch innerhalb der Gemeinde, die er schon länger hatte. Diese Frau war mit einem gelähmten Bruder verheiratet von der Gemeinde, der sich selbst das Leben nahm, wegen des Ehebruchs seiner Frau mit dem Pastor. Und die Welt lacht. Wirklich sehr, sehr bewegend. Und was mich am meisten bewegt hat, ist genau unser Thema. Mit der richtigen Erkenntnis Gottes hätte Mika dies niemals so erleben müssen. Beginnend mit ihrer Scheidung, beginnend mit ihrem Ehebruch und dann all diese Tragödien in ihrem Leben, eins nach dem anderen, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und die Gemeinde, die während der ganzen Zeit und drüber hinweg und auch schon vorhin immer zu ihrem grauenhaften Pastor gehalten hat. Überall falsche, verkrummte Gottesbilder. Falsche Vorstellungen von Gott. Und die Welt lacht. Wer erinnert sich noch an die Antwort des Schweizer Glaubensbekenntnisses von 1545 auf die Frage, was ist der Sinn des menschlichen Lebens vom letzten Mal? Was ist die Antwort darauf?
Gott zu ehren.
Gott zu ehren, ja, das ist schon die Weiterentwicklung dann. Guten Weg. Die Erkenntnis Gottes, unseres Schöpfers. Mal ganz die Basis. Um ihn ehren zu können, muss man ihn natürlich kennen. Das ist schon die Weiterentwicklung vom Westminster-Glaubensbekenntnis dann 2 Jahrhunderte später. Das ist genau unser Problem. Wir vergessen. Wir vergessen so schnell, wie Rudi gesagt hat. Die Basissachen, die wichtigen Sachen, die zwar klein sind, aber so wichtig, die vergessen wir so schnell. Wir vergessen das Ziel im eigenen Leben. Wir vergessen das Ziel im Glaubensleben. Wir vergessen das Ziel im Leben der Gemeinde so oft. Und Sünde, die Bedeutung von Sünde ist ja nichts anderes als Zielverfehlung, daneben zu schießen, abbiegen. Du willst nach Rom und landest in Istanbul. Zielverfehlung. 500 Jahre später nach diesem Glaubensbekenntnis, schau dich um, suchen Schweizer Sinn für das Leben in so vielem Sinnlosen. Nur 500 Jahre später. Und damals glaubte man, das neue Jerusalem sei Genf. Die Christenheit, das war die Erwartung. Jesus Christus kommt zurück nach Genf. Kleine Anekdote nebenbei, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Zwingli-Kirche wart in Zürich. Dort gibt es ja die erste Zürcher Bibel auf Deutsch. Die erste, die übersetzt wurde. Wunderschön mit Zeichnungen. Und ich bekam mal ein Favor und durfte allein hin mit dem Verantwortlichen und war nicht geöffnet, aber er war sehr lieb. Und dann sagt er, ja, jetzt müsst ihr etwas anschauen da. Am Schluss in der Offenbarung, als vom neuen Jerusalem die Frage ist, ist natürlich eine Stadt gezeichnet, oder? Und dann fragt er mich, fällt Ihnen da etwas auf? Und dann sehe ich eine Holzbrücke und sage, ja, das ist Luzern. Und sage, ja genau, der Typ, der es zeichnet hat, war aus Luzern. Und dann hat er gesagt, ja, da verewige ich mich mal in dieser Bibel. Aber das war die Erwartung und heute sind wir Schweizer überall und nirgends, was Sinn im Leben betrifft. Statistisch gesehen, weißt du, welche die zweithäufigste Frage ist beim Kennenlernen unter Schweizern? Nach, ey, wie heiß ist, kommt sehr schnell. Und, was schaffst du? Was ist dein Job? Status. Ihr wisst, ich arbeite auf der Bank. Ui, nimm denen den Job weg und du nimmst ihnen alles weg. Alles. Unglaublich. Unglaublich. Kein Sinn im Leben. Niemand identifiziert sich am Job, am Status wie wir Schweizer. Und auch wenn der Job eine gewisse Erfüllung mitbringen darf und soll, wird es nie die Lebenserfüllung sein. Niemals. Nur der Allmächtige ist groß genug, um diese Ewigkeit im Herzen des Menschen zu erfüllen. Wie der Prediger sagt, er hat ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das ist übrigens Mika und der Pastor JP. Der Psalmist im Psalm 72 erlebt Tragödien und geht erstaunt und entsetzt in den Tempel. Und er sagt, ich wäre fast draufgegangen, bis ich in den Tempel ging und dann fiel es mir auf. Und dann erkannte er Gott. Und auch der Grund, warum diese Tragödien alle geschehen. Und dann schreibt er diese Verse. Psalm 73, Verse 25 und 26. Ihr habt es hier in Schlachter-Version. Ich lese die Elberfelder-Version. Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Vergeht mein Fleisch und mein Herz. Der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Mein Teil, mein Erbe. Wunderbar. Wir haben es gesungen. Aber seien wir ehrlich, stimmt das wirklich für uns? Ist das wirklich so? Ich denke, weil es eben nicht so ist, wenn wir ehrlich sind, haben wir Nöte noch? Haben wir Versagen im Leben noch? Warum? Wegen einer defekten Gotteserkenntnis. Oder nicht so theologisch erklärt, wegen einer defekten Beziehung zu Gott. Daher kommen alle unsere Nöte, alle unsere Versagen aus irgendeinem Missverständnis, eines der Charakterzüge Gottes, weil wir denken, Gott sei so und doch ist er nicht so. Wie im Psalm, was ist es, 51 oder 50, wo er sagen muss, du dachtest, ich sei so wie du. Sünde verdreht diese Beziehung mit Gott, diese Beziehung zu Gott und zueinander und zu uns selbst, alles. Und wir häufen uns dann noch dazu die Schuld an, zu denken, Gott sei nicht vertrauenswürdig, ist wegen Gott. Ah, das würden wir nie sagen. Also ich schon, ihr hier nicht natürlich. Oder? Wir müssen es gar nicht sagen, unsere Taten sprechen sehr oft lauter. Unsere Haltungen schreien ohne Worte. Wir haben es gehört, das Thema heute, warum Gott vertrauenswürdig ist. Er offenbart sich als dessen würdig, das will ich uns heute nahebringen. Es ist wieder keine Auslegungspredigt, sondern wir gehen durch die Attribute Gottes durch. Wenn ich ein nächstes Mal predigen darf, dann mache ich es mal anders. Aber die Notwendigkeit verlangte das so. Darum offenbart Gott sich eben in der Bibel, und zwar ganz persönlich. Er erklärt uns seinen Charakter aufgrund seiner Namen, aufgrund seiner Attribute, Charakterzüge. Das sind zuerst eben seine Machteigenschaften, Unabhängigkeit, Allmacht, Allgegenwart. Diese drei haben wir letztes Mal ja angeschaut. Heute bestaunen wir die Ewigkeit Gottes, Allwissenheit Gottes und die Unveränderlichkeit Gottes. All diese Themen können für sich selbst erschreckend sein, unbegreiflich sein. Aber er offenbart uns auch seine Tugenden, Gerechtigkeit, Wahrheit, Heiligkeit, schauen wir heute an. Das letzte Mal haben wir seine Liebe, Gnade und Geduld betrachtet. Und heute mache ich es wieder gleich. Ich versuche, eine Machteigenschaft mit einer Tugend zu verbinden. Aber wir vergessen nicht, bei Gott scheiden sich diese Dinge nicht, wie bei uns, unserem Charakter. Gott ist eins. Das ist so wichtig. Wir können einen Charakterzug Gottes nicht gegen ein anderes ausspielen. Machen wir sehr gerne hier und da. Nein, Gott ist eins. Yahweh. Das ist sein Name. So hat er sich offenbart in 2. Mose 3,14. Ich bin, der ich bin. Schwierig, das zu übersetzen. Yahweh. Der Seiende, heißt es wortwörtlich. Und wie ist Gott? Das Erste, was wir heute schauen, ist seine Ewigkeit. Gottes Ewigkeit. Gott ist ewig. Ich liebe die Psalmen. Die Psalmisten sind die besten Theologen überhaupt. Die Psalmen platzen vor Theologie, vor Erkenntnis Gottes. Das ist gewaltig. Die Psalmen. Und im Psalm 90, Vers 2, schreibt der Psalmist, ehe geboren waren die Berge und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Es ist interessant, wie Gott sich offenbart. Ich meine, das ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Und er schreibt über die Schöpfung in der Vergangenheitsform. Aber für Gott verwendet er ein Ist, immerwährend, eine Gegenwartsform. Denn Gott kennt bezüglich der Zeit keine Grenzen. Er ist ewig. Für ihn gibt es keinen Unterschied zwischen Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit. Alle Dinge sind für immer, für ihn gleichermaßen gegenwärtig. Hat es schon gemacht? Schwierig für uns, das so zu begreifen. Mit der Erschaffung der Welt schuf Gott auch die Zeit. Und in Christus ging er in die Zeit hinein. Gott und auch Christus war jedoch nie der Zeit unterworfen. Ich meine, wenn du sein Gespräch mit Nikodemus genau anschaust, da sagt er, Nikodemus, ich bin momentan vor dir und ich bin vor meinem Vater. Er sagt ja beständig den Menschen, oder? Ich tue nur, was ich sehe, den Vater tun. Ich sage nur, was ich höre, den Vater tun. Das ist gewaltig. Vollkommener Mensch, vollkommener Gott. Gott war nie und ist nie der Zeit unterworfen. Die Zeit wohnt in ihm, der ist schon immer, ewiglich. Das ist gewaltig, zu wissen, deine Zeit. Der Psalmist schreibt auch, meine Zeit ist in deinen Händen. Was für eine Ruhe gibt uns doch das. Aber für vielen, mit einem, der nicht mal der Zeit unterworfen ist, ist das ein Problem. Und darum hilft uns diese unvorstellbare Machteigenschaft zusammen mit einer seiner Tugenden zu betrachten, nämlich mit seiner Heiligkeit. Ist eine Tugend Gottes, ist nichts Negatives. Heiligkeit. Gott offenbarte sich selbst und sagte, wie er ist. Und er sagte, ich, Yahweh, Herr in Großbuchstaben ist immer Yahweh, ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. So hat er sich vorgestellt. Jetzt, als Gott sich den Menschen offenbarte, war etwas Ähnliches wie die göttliche Heiligkeit unmöglich sich vorzustellen. Es war nicht bekannt. Man hat keine Vorstellungsmöglichkeit. Sie ist einzigartig, sie ist unnahbar, sie ist unbegreiflich. Man benötigt zwei Sachen. Die Hilfe der Schrift von außen und die Hilfe des Geistes von innen. Um dies zu begreifen, verstehen zu begreifen, um ein Leben lang diesen Schleier aufzutun, hier. Und dann eine Ewigkeit lang mit den Seraphinen einzustimmen, die übrigens Ewigkeiten von Ewigkeiten beim Singen sich die Gesichter zudecken müssen, weil sie so überwältigt sind von dieser Heiligkeit. Und sie singen nicht Liebe, Liebe, Liebe. Sie singen nicht Friede, Friede, Friede. Sie singen Heilig, Heilig, Heilig. Da werden wir einstimmen können. Gottes Heiligkeit gibt allen anderen Eigenschaften Gottes ihre Schönheit, verschönert sie. Er heißt darum herrlich in Heiligkeit. 2. Mose 15. Gott schwört sogar bei seiner Heiligkeit. Warum? Weil dies eine ganzheitlichere Darstellung seines Wesens gibt als alles andere. Darum kann er sich verpflichten aufgrund seiner Heiligkeit. Wäre Gott nicht heilig, dann wären seine Allmacht, seine Allwissenheit und Allgegenwart nichts anderes als Entsetzen, wenn Gott nicht heilig wäre. Seine Weisheit wäre Arglist, seine Liebe wäre Willkür und seine Gnade nur Schwachheit, wenn Gott nicht heilig wäre. Wenn Allmacht Gottes Hand ist und Allwissenheit seine Augen und sein Inneres Barmherzigkeit, dann ist Heiligkeit seine Schönheit. Seine Weisheit ist heilig, sein mächtiger Arm ein heiliger Arm, sein Wort ein heiliges Wort und sein Name ein heiliger Name. Und diese Schönheit sehen wir dann an der Grundbedeutung des Wortes. Kadash, wenn ich es richtig aussprechen kann. Es bedeutet ja getrennt, es bedeutet abgesondert von der Sünde. Aber nun wendet sich Gott uns Sündern zu. Und das zeigt uns, dass Gott nicht nur seinem Rang nach heilig ist, sondern er ist in sich selbst heilig. Und das bewegt ihn dazu, sich uns zu nähern. Wir sind uns gewohnt, aufgrund eines Titels spricht dich jemand vielleicht gar nicht mal an. Wie oft ging jemand nicht mit mir, nicht mal Mittagessen, wegen des Titels? Das gehört sich nicht. Ich habe diesen Rang in der Firma. Das gehört sich nicht. Aber Gott ist ganz, ganz anders. Seine Heiligkeit bringt ihn dazu. Wir als Sünder sind eben uns selbst zugewandt, die ganze Zeit. Wir haben gelernt, mit Unheiligkeit zu leben, haben uns daran gewöhnt. Dass Politiker etwas korrupt sind, ja, ich glaube spätestens als Sarkowski seine Frau verließ für ein junges Model, ich glaube Model war sie. Für mich hat es da angefangen mit den Politikern, der einen nach dem anderen, als heutzutage. Ja, aber wir haben uns daran gewöhnt. Und sie leiten ganze Nationen und haben den roten Knopf, sie könnten mal drücken. Wir haben uns daran gewöhnt. Oder dass im Geschäft mal ein bisschen beschissen wird. Wir haben uns daran gewöhnt, ein wenig zu schwindeln. Wir selbst entschuldigen ja hier und da unsere eigene Sünde. Nur ich, ihr natürlich nicht. Und die Welt erschafft sogar Gesetze, um weiterhin in ihrer eigenen Sünde bleiben zu dürfen. Sie sichert die Sünde durch Gesetz. Und wir haben uns daran gewöhnt. Meine Lieben, wenn Gott sich uns nicht neigen würde. Er sucht uns, er ruft uns, er rettet uns in Jesus Christus und macht uns in ihm neu. Wie? Der Epheserbrief sagt, er macht uns in ihm Gott entsprechend geschaffen in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn wir nur um unseren neuen Menschen wüssten, erschaffen in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn wir unsere wahre Identität nur ausleben würden. Epheser 4, 24. Und darum ist es wichtig für uns, auch wenn für unser Verstand schwierig ist zu erfassen, aber es ist wichtig zu wissen, dass Gott und auch Gott, dass zu wissen, er ist am Anfang der Zeit und er ist am Ende der Zeit. Er ist ewig. Das ist so wichtig für uns zu wissen. Wir sind ja Vergänglichkeiten unterworfen. Alles ist so unbeständig. Es folgt nacheinander. Wir wissen ja kaum, was jetzt zur Tür heraus uns erwarten würde. Und wir sind so abhängig von diesen kleinen Ziffern auf der Uhr und zählen jeden Sandkorn dieser andere Uhr. Gott ist weder auf das eine noch auf das andere. Was ist das Wort? Angewiesen. Danke. Deutsche Sprache. Schwere Sprache. Gott ist ewig. Er steht über unsere Umstände, die in der Zeit auf uns zukommen. Er kennt das Ende bereits am Anfang, sagt der Prophet Jesaja, Kapitel 46. Warum ist das wichtig für dich? Tja, die schlimmste Auswirkung der Zeit in deinem Leben ist nicht das Altern, sondern die Anhäufung von Sünden und Schuld. Und wenn ich das sage, dann, wenn ich den hier raushalte, dann weiß ich, ich habe noch drei gegen mich gerichtet. Die Anhäufung von Schuld ist unser größtes Problem. Und Schuld produziert Zorn. Der Psalmist sagt, Gott zürnt täglich. Schwieriges Thema, viele wollen nicht darüber sprechen. Aber Zorn in Gott ist wegen seiner Heiligkeit ganz anders als unser Zorn. Als der Zorn, den du vielleicht mal erfahren hast. Gottes Zorn will dein Wohl als sein Kind. Es ist wie der Zorn des Vaters über die Krankheit, die das Baby jetzt gerade bedroht. Darum zürnt Gott über unsere Sünde. Genauso. Und wenn wir das erkennen, dann rennen wir zum Vater, der seit Ewigkeiten auf dich wartet. Bist du dir dessen bewusst? Vor Ewigkeiten wollte er dich. Er ist ewig und er wartet immer auf dich. Dann würden wir rennen, wenn wir das erkennen würden. Wir würden uns in Jesus verstecken, der uns nah ist, der deine und meine Sünde auf sich nahm und den Preis für diese Vergebung bezahlt hat und sie heute und immer anbietet. Aber wie funktioniert das eigentlich, rechtlich gesehen? Das erklären Gottes nächste Attribute. Allwissenheit und dann kommt Gerechtigkeit. Zuerst mal Allwissenheit. Im Hebräerbrief 4,3 heißt es, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Was für eine Aussage. Allwissenheit Gottes. Was bedeutet das? Gottes Wissen ist vollkommen und vollständig. Es kennt keine Grenzen. Er weiß alles, was seit der Welt je gewesen ist, was alles, was ist, und er weiß alles, was sein wird. Und dies beständig die ganze Zeit, permanent, konstant. Jeder Gedanke, jedes Menschen, aller Zeiten sind vor ihm. Er kennt Geheimnisse, Rätsel, Gefühle, er kennt Schmerz, Wünsche, Enttäuschung, Pläne, Komplotte, ob Sichtbares oder Unsichtbares, Gott weiß. Gott weiß. Welcher Satz ist tröstlicher als Gott weiß? Aber Gottes Wissen wird ihm nicht von außen zugetragen, wie bei uns. Er erkennt die Objekte auch nicht, erst als sie ihm entgegentreten, denn er wollte diese Objekte von Ewigkeit her. Er ist der Schöpfer. Nichts kann ihm etwas beibringen. Oh, hätte ich das gewusst. Gabriel, jetzt muss schnell gehen. Jesus, jetzt haben wir nicht an das gedacht. Nein, so ist Gott nicht. Er weiß alles. Sein Wissen ist vollständig. Er hat uns erkannt und gewollt, bevor wir existierten. Und darum überrascht ihn nichts. Und das muss so sein, weil Gott ja gerecht ist. Seine Allwissenheit macht es möglich, dass er gerecht ist. Gerechtigkeit, die folgende Tugend, die wir betrachten. Der Psalmist wieder, 97, Vers 2 sagt, Wolken und Dunkel sind um ihn her. Mysterium. Aber was wir wissen sollen, ist, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Gerechtigkeit und Recht. Ja, auch wenn Gott einige seiner Geheimnisse für sich behält, sollen wir wissen, sein Handeln ist stets gerecht. Grundfeste bedeutet die Basis, der Grund, auf all sein Walten ruht. Ich meine, was wäre Allmacht ohne Gerechtigkeit? Sie wäre nackter Schrecken. Und wie töricht vom Sünder zu denken, er wird ungerecht behandelt von Gott. Was Gott tut, ist immer gerecht, sagt der Prophet Zephania, Kapitel 3, 5. Seine Gerechtigkeit verhindert, wenn wir das so sagen können, mit Furcht müssen wir das sagen, seine Gerechtigkeit verhindert, dass er irgendetwas Falsches tut. Jetzt aber, und das ist die juristische Frage, wie kann Gott dem Sünder vergeben, wenn er gerecht ist? Das ist ein Problem. Ich meine, was müssen die Engel, die heiligen Engel gedacht haben? Dieser eine große Engel, Satan, sündigt, wird sofort gerichtet. Jetzt erschuf Gott etwas aus Erde. Der Adam sündigt und Gott verschont ihn. Dann schauen sie auf Israel, der beständig sündigt und Gott zerstört sie nicht. Und dann noch schlimmer, wir aus den Heiden sündigen die ganze Zeit und Gott zerstampft uns nicht. Ja, Gott erklärte uns Sünder sogar zu Gerechten. Er machte uns gerecht, indem er Christus am Kreuz zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden, sagt Paulus in 2. Korinther 5, 21. Gott ist kein korrupter Richter. Er lässt sich nicht bestechen, auch nicht durch unsere Bitte. Von nichts und von keinem. lässt er sich bestechen. Nein, er befriedigte seine Gerechtigkeit in Christus. Ein für allemal. Er kann vergeben, weil die Strafe am Kreuz für uns, für unsere Sünde, perfekte und vollkommene Gerechtigkeit ist. Und das Erstaunliche dabei ist, dass er um unsere Verderbtheit wusste und uns trotzdem gewollt hat, uns trotzdem erschaffen hat. Er sah bereits das Endresultat. Und Jesus kennt unsere Anfechtung, jeder einzelne davon. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern persönlich. Er kann mitfühlen, heißt es. Er ist ein Hohepriester, der mitfühlen kann. Und er entschied sich trotzdem, für uns Gerechtigkeit zu wirken. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt im Kapitel 4, Verse 15 und 16, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, also Jesus, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und dieses Wort ist für mich ein Mysterium. Das bedeutet so viel, Jesus war ja vollkommener Mensch. Aber er wurde nicht geboren aus dem Josef, also hat er keine Ursünde in sich, also ohne Sünde. Und doch ist ihm wegen der Sünde Blutschweiß heruntergelaufen. Obwohl er ohne Sünde war, hat er sehr wohl gewusst und musste lernen, was es heißt, mit der Sünde zu tun. Und dann schaut er uns an und er weiß, wir sind Fleisch. Darum kann er mitfühlen. Umso mehr kann er mitfühlen mit uns. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Tja, mein Lieber, meine Liebe, ist es gerecht, dass du das gerade jetzt durchmachen musst? Was auch immer du durchmachst, auch wenn ich es nicht weiß, du weißt es. Vielleicht weiß es keiner mehr, sonst nur Gott. Was ich weiß, ist, egal was du durchmachst, Jesus fühlt mit. Tritt heute hinzu im Glauben, ohne Angst, denn dich erwarten Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitiger Hilfe. Gott kommt nie zu spät. Eventuell musst du heute Buße tun. Wie auch immer, spiele keine Spielchen mit Gott. Gottes Gerechtigkeit kann nicht verbogen werden. Er kann sich nicht ändern. Das ist unser letzter Punkt. Gottes Unveränderlichkeit. Jakobus schreibt, im 1. Kapitel, Vers 17, bei Gott ist keine Veränderung, noch ein Schatten von Wechsel. Was für eine Aussage. Der Charakter vom Mensch ist zu Mensch verschieden. Und die Menschen selbst, je nach Gezeiten und Situationen unbeständig und unterschiedlich stark geprägt. Aber Gott ist nicht so. Er verändert sich nie. Yahweh ist beständig die Vollkommenheit aller seiner Attribute. Sie lösen einander nicht ab. Sie sind nicht unterschiedlich stark. Er handelt immer in der Ganzheit seines Wesens. Gottes Macht nimmt nicht zu, seine Erkenntnis nimmt nicht zu, seine Liebe kann nicht mehr wachsen, als sie schon da ist. Sie sind von aller Zeit ganz da. Seine Wahrheit ist unveränderlich, denn sein Wort steht für immer fest in den Himmeln, sagt der Psalmist im 119. Seine Gnade ist endlos, sie währt ewiglich, Psalm 100. Er verändert sich nicht, er bleibt derselbe. Ich meine, wenn Gott sich ändern würde und könnte, wenn er heute eine Sache wollte und dann morgen wieder eine andere, wenn er aus einer Laune heraus handeln würde und du am Morgen beim Gebet zuerst mal den Engel fragen müsstest, wie geht's ihm? Im Katholizismus habe ich das so gelernt, ja, nie direkt zu Gott gehen, du musst zuerst zum Petrus gehen, dort eine Kerze und dann vielleicht irgendwann mal zu Maria und vielleicht ist ja Gott nicht so gelaunt. Wie wäre es, wenn Gott so wäre? Wäre er da noch vertrauenswürdig? So sind die Götter der Heiden. Besoffen, unbeständig, unmoralisch und so weiter. Gott ist immer gleich. Die Beständigkeit Gottes garantiert die Erfüllung aller seiner Versprechen. Sein Vorhaben ist fest, sein Wille beständig, sein Wort sicher und wahr. Das ist die letzte Tugend für heute, Wahrheit oder Treue. Titus schreibt ganz prägnant, Gott kann nicht lügen. In Gott ist Treue die Wahrheit der Schwester. Ja, die Schwester der Wahrheit. Genau. Es sind wie Synonyme, austauschbar, Treue, Wahrheit. Das sieht man ganz schön im Alten Testament vor allem. Gott heißt der Gott der Wahrheit. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Und der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit, Johannes 14, 17. Ich meine, unsere postmoderne Zeit, wenn man das heute überhaupt noch so nennen kann, aber unsere Zeit denkt heute immer noch fälschlicherweise, das Individuum entscheidet, was für ihn Wahrheit ist. Was immer für mich stimmt, was immer für dich stimmt, gell? Und so oft auch beim Predigen hören, ja, also ich, für mich, keiner interessiert sich, was für dich, sondern was Gottes Wort bedeutet, was er uns sagen will. Wir müssen umdenken. Jeder will seine eigene Wahrheit heute definieren und dass es so akzeptiert wird. Dass das automatisch Streit gibt, das ist ja logisch, aber keiner redet darüber. Weil meine Wahrheit vielleicht nicht deiner Wahrheit entspricht. Und da gibt es Probleme. Nein, Wahrheit ist nicht ein Ding. Wahrheit ist eine Person. Es ist Gott, fleischgewordenes Wort. Wahrheit wurde uns, die ultimative Wahrheit in Jesus Christus offenbart. Und Gott hält alle seine Worte. Wir mögen untreu sein. Er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir haben letztes Mal gelesen, Treue umgibt ihn wie ein Gewand, er zieht es an, Treue wie ein Kleid. Kleider machen Leute, nicht? Gott ist treu. Gott ist wahr. Wir können als 30-Jähriger sehr freundlich sein und dann als 60-Jähriger sehr bittere Menschen werden. Oder wenn Geschwister uns kritisieren, dann ist es für uns schwierig, gleichzeitig zu lieben und zu argumentieren. Wir können entweder das eine oder das andere, aber Gott ist eins, er ist immer gleich. Er ist nicht Liebe und heilig und gerecht. Nein, seine Wahrheit ist heilig und voller Liebe. Und seine Heiligkeit strahlt vor Gerechtigkeit und Wahrheit. Er ist vollkommen unveränderbar, Yahweh, der Immerwährende. Veränderung ist aber für uns, die wir aus Teilen zusammengesetzt sind, ein Segen. Wir können Buße tun. Wir können uns ändern. Wir können aufeinander zugehen, uns neu ausrichten in unsere Beziehungen. Und zu Gott. Es ist ein Segen. Schauen wir doch zum Kreuz. Sehen wir da nicht Gerechtigkeit, Liebe, Zorn, Heiligkeit, Barmherzigkeit und alles zusammen? Das Kreuz ist der Ort, das Gott bestimmt hat, damit er in seinem Handeln uns gegenüber sich nie ändern muss. Dort ist er, denn er ist immer. uns gegenüber. Er ist wahrhaftig und treu in allem, was er ist. Es ist interessant, dass einige sagen, tja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das war im Alten Testament. Im Neuen Testament hat sich Gott geändert, Gott ist anders. Und das stimmt nicht. Gott ändert sich nicht. Auch im Neuen Testament heißt es Auge um Auge. Der Unterschied ist, die Strafe wird an Jesus vollzogen und nicht an uns Schuldige. Die Rute zischt an uns Schuldigen vorbei und schlägt gnadenlos auf den ein, der ohne Sünde ist. Gott kann sich nicht ändern. Jemand hat mal gesagt, Gottes Unveränderlichkeit ist des bußfertigen Trostes, aber des Gottlosen Warnung. Gottes Unveränderlichkeit ist des bußfertigen Trostes, aber des Gottlosen Warnung. Tja, wenn wir sein Wort ignorieren, beständig, das ganze Leben, können wir am Ende dann nicht erwarten, dass er sich ändert. Dass er seine Drohungen zurücknimmt. Ah, nein, warte mal, ich reiß mal diese Seite aus, sorry. Gott kann sich nicht ändern. Gott bleibt seinem Wort treu. Der Sünder soll sich ändern. Der Teufel kann das nämlich nicht mehr. Wir können es, solange Gnade ist. Ja, ihr Lieben, in dieser Welt des Wechsels und Zerfalls, da wirst du immer in der Unveränderlichkeit Gottes, und zwar nur dort und in seiner Treue, in Treue seines Wortes, wahren Trost finden. Menschen ändern sich dir gegenüber, je nach ihren eigenen Interessen. Gott tut das nie. Er ist dir gegenüber immer derselbe. Auch wenn du ihn noch nicht kennst, er kennt dich schon von Ewigkeit her. Schon vor deiner Geburt. Also egal wie es dir heute geht, egal wie es in dir stürmt in diesem Moment, oder wie hoch die Wellen von außen, die Wellen der Welt sein mögen, Gott ist eins dieser Felsen wie in Gibraltar. Lassen sich nicht bewegen von all diesen Wellen. Gott ist ein unbeweglicher Fels. Sein Vorhaben dir gegenüber ist fest. Sein Wille ist stetig und sein Wort ist sicher für dich. Gottes Heiligkeit besteht von Ewigkeit her. In seiner Allwissenheit ist er vollkommen gerecht, beständig und dies aufgrund seiner Unveränderlichkeit und Treue. Nie würde Gott dich auffordern, ihm zu vertrauen, ohne dir zugleich Grund dafür zu geben, dass er vertrauenswürdig ist. Welche Situationen in deinem Leben musst du heute eventuell neu ausrichten nach dem Charakter Gottes? Ist Gott dein Teil? Ist er dein Erbe? Dein Alles? Ich habe schon letztes Mal gesagt, wie John Piper den Westminster-Glaubensbekenntnis genommen hat und es noch ein bisschen mehr weitergezogen hat und so prägnant dargestellt hat. Der höchste Zweck des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, indem er sich an Gott erfreut. Dein höchster Zweck ist, Gott zu verherrlichen, indem du dich an ihn erfreust. Der Psalmist schreibt dies so: Habe deine Lust oder deine Freude am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Gott ist vertrauenswürdig wegen seines Charakters. Er verlangt kein blindes Vertrauen. Gott will, dass du dich ihm vertrauensvoll zuwendest. Eines der Worte im Alten Testament für Vertrauen ist gleich wie sich bergen, sich verstecken. Das ist wunderbar, wunderschön. Gott will, dass du dich in ihm birgst, versteckst und dich an ihm erfreust. Dann und erst dann wird dein Leben ein sinnerfülltes sein. Und erst dann wird sich alles andere in deinem Leben wie von selbst fügen. Möge der Herr uns dabei segnen. Amen.